Moin, Servus, Bonjour, herzlich willkommen zur Folge Nummer 167 von Promille und Prozente. Lasse, ich begrüße dich live und persönlich endlich mal wieder in Schöneberg.
Endlich mal wieder und gleichzeitig auch das allerletzte Mal für eine ganz, ganz lange Zeit, Jonas. Das ist hier die große Abschiedsfolge, aber ihr müsst jetzt natürlich nicht in Tränen verfallen. Promille Prozente wird es weiterhin geben, aber Jonas, du bist jetzt ein halbes Jahr auf Reisen. Wir werden dann remote aufnehmen, sicherlich mal hier, mal da, vielleicht auch mal nicht, keine Ahnung, werden wir sehen, aber wir versuchen natürlich weiterhin die Versorgung, die Podcast-Versorgung aufrechtzuerhalten. Also heute großer Abschied hier, wir sehen uns das letzte Mal für viele Monate live und in Farbe. Dann haben wir noch einen Special Guest dabei, nämlich den Henrik Venus, der bei uns sitzt, guter alter Freund. Wir trinken auch gleich einen wunderbaren Whisky, den stellen wir natürlich auch in der Folge oder im Whisky der Woche hier gleich vor. Und der hört einfach ein bisschen zu, ab und zu redet da mal ein bisschen was rein. Und wir machen jetzt heute eine ganz lockere Folge, denn gleich, wie gesagt, machen wir heute machen wir vielleicht wirklich mal eine kurze Folge. Und dann machen wir gleich nämlich mal hier Feierabend, einen Podcast aufnehmen und genießen den Abend, lassen alles gut ausklingen und dann machst du dich auf die Reise. Und ich habe ja auch zurzeit viel zu tun und wenig Zeit, nämlich ich habe einen neuen Job, Jonas.
Du hast einen neuen Job, da dreht sich bestimmt, bist wahrscheinlich in die Automobilbranche gegangen, ne?
Richtig, genau. Ich arbeite jetzt bei Porsche in der V8 Entwicklung und hat Porsche überhaupt V8 Motoren? Keine Ahnung. Also daran seht ihr, dass es natürlich alles Spaß ist.
Es geht alles Richtung EV bei Porsche.
Ich habe gar keine Ahnung.
Arbeiten mit Mobileye mittlerweile zusammen.
Ja, man dachte ja von Mobileye und von Intel, dass das die große Turnaround-Wette letztes Jahr schon gewesen
wäre. Du dachtest das auch, ne? Und ich habe mich davon reinquatschen lassen. Jetzt sitze ich da mit einer Intel-Aktie minus 27%.
Ich glaube, ja, der Turnaround kommt, da glaube ich fest dran. Ich war wahrscheinlich auch der Einzige, der darauf gewettet hat.
Nee, ich bin ja mitgezogen.
Gut, okay, ja. Aber wir werden gleich... wir reden uns hier schon wieder
über Kopf und Kragen.
Also nee, tatsächlich, also
Kopf und Abonnenten.
Ich arbeite nicht in der Autobranche, sondern in der Fahrradbranche tatsächlich und bei keinem Geringeren als
Shimano.
Professor Dr. Stefan Jansen.
Nee, es ja, klingt gerade wie Pharmabranche, aber
das ja, ist die Fahrradbranche. Beim Tausendsasser Stefan Jansen im Laden Bischikli. Also wenn ihr Lust habt auf geile Fahrräder, auf Dienstrad, Leasing, auf Flotten, auf Fahrradflotten bei euch im Unternehmen und so weiter oder Mobilitätsberatung, dann kommt doch einfach mal an unserem Bischikli-Laden vorbei, Bertolt-Brecht-Platz, direkt gegenüber vom Friedrichstraße Bahnhof in Berlin-Mitte. Naja, für alle, die jetzt aus ganz Deutschland zuhören, einfach mal eine E-Mail schreiben. Also wir freuen uns immer über Leute, die uns schreiben. Und jetzt ist der Werbeblock zu Ende. Aber wie habe ich jetzt tatsächlich Anfang Mai angefangen? Hab viel zu tun. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass ich jetzt auch kaum auf die Börse achte, kaum auf die Märkte achte. In den letzten zwei Wochen seit Anfang Mai habe ich...
Kannst du nicht mehr short gehen?
Genau, ich mache einfach gar nichts mehr. Das tut gut, das tut den Nerven gut. Der Markt läuft an mir vorbei. Ich habe keine Ahnung, was über diese Woche passiert ist. Dementsprechend der Wochenrückblick lastet jetzt auf deinen Schultern, Jonas. Genauso wie der Whisky der Woche. Und mit dem starten wir jetzt.
Ah, Whisky der Woche.
Ja, Whisky der Woche, den Schako, du und ich im Glas haben, ist ein wirklich fantastischer Tropfen. Natürlich ein Scotch Single Cask Whisky. Tatsächlich Einzelfassabfüllung. Insgesamt gibt es 245 Flaschen. Die eine oder andere ist sicherlich schon ausgetrunken und oder kaputt. Geschlagen auf dem einen oder anderen, auf dem Polterabend zersticht man. Schako, was zersticht man auf dem Polterabend?
Geschirr,
ja.
Ja, aber Whiskyflaschen gehören ja auch.
Du musst verrückt sein, wenn du so eine Flasche auf dem Polterabend zerstörst.
Okay, das findet keiner gut.
Das findet keiner gut.
Okay. Also ich habe hier wirklich wir haben mal wieder eine Flasche, einen Tropfen von unserem beliebten, unabhängigen Independent Bottler Signatory Vintage. Und diese Flasche ist wirklich massiv, könnte auch ein Parfumflakon von Chanel sein. Und wir haben hier Flasche 141, ist schon, ja, kann man sagen, 50% ist leer getrunken, haben wir hier im Glas.
Heute im Laufe des Tages oder des Abends hätte ich auch noch ein bisschen mehr.
Genau, wir haben ja den 11.05. 20:56 Uhr. Und die Geschichte hier ist 28 Jahre in einem Ex-Bourbon Hogshead gereift. Also, boah. Ordentliche Nummer und ist wirklich ein fantastischer Tropfen. Schaut mal nach, Glenturret, 1988, 28 Jahre gereift, ein würdiger Whisky. Nicht für den Abschied.
Geburtsjahrgang.
Ja, genau. Unser Geburtsjahrgang. Schako, deiner, meiner.
Meiner nicht.
Deiner nicht. Du bist ein bisschen älter. Für dich bräuchte ich noch eine ältere Whiskyflasche. Ja, aber auch deswegen komme ich ja, also wegen dieses Whiskys, komme ich auch gerne immer wieder zu dir zu Gast, Jonas. Natürlich auch, um mich persönlich bei dir zu verabschieden. Aber weil ich natürlich auch weiß und auch gehofft habe, dass ich diesen feinen und edlen Tropfen hier bei dir heute im Glas
stoßen wir an.
Willkommen. Wunderbar. Also, Slanji.
Slanji.
Und dann können wir gleich mal auf die Woche gucken. Jonas, du bist ja jetzt schon in Reisevorbereitung, aber wie ich dich kenne, hast du sehr viel mehr Zeit gehabt jetzt als ich in dieser Woche. Dementsprechend, was ist denn so los gewesen?
Ich habe eigentlich überhaupt nichts mitgekriegt. Nein, was ich natürlich mitgekriegt habe, ist einerseits als langjähriger Disney-Aktionär, habe ich natürlich mit Schrecken zur Erkenntnis genommen, dass in meinen Augen die nicht ganz so guten Streaming-Zahlen oder das Streaming-Geschäft von Disney einfach wieder zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat und dabei völlig untergegangen ist, dass das immense Umsatzwachstum und die Steigerung des operativen Gewinns über das eigentliche Mitkerngeschäft von Disney, nämlich die Theme-Parks, die Freizeitparks, dass das leider der Aktie nicht helfen konnte. Heute fast minus 8% bei Disney. Ja,
also hier ist gerade, wo wir aufnehmen, ist die Aktie sogar minus 8,7%
schon. Minus 8,7%, ja, da kaufe ich doch gleich nach.
Ja, der Chart sieht jetzt nicht so schön aus. Die Bewertung ist immer noch Kursgewinnverhältnis für 23 von 31, also auch das ist jetzt nicht unbedingt fundamental günstig bewertet. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass im Rahmen einer Rezession, wie sie ja höchstwahrscheinlich auch demnächst mal kommen wird.
Fundamentale Bewertungen sind doch egal. Am Aktienmarkt ist es jetzt genauso wie bei Krypto. Es werden nur noch Stories gehandelt.
Das ist alles egal. Ja, aber die Story von Disney ist jetzt auch gerade nicht so genial, meines Erachtens. Also ich glaube an Disney langfristig. Und sicherlich im langfristigen Durchschnitt ist die Aktie auch jetzt schon einigermaßen wahrscheinlich vernünftig bewertet. Aber ich bin da ziemlich optimistisch, dass wir da noch günstiger reinkommen. $75. Drüber mache ich es nicht.
Alles klar.
Geduld zahlt sich aus. Generell, Geduld wird sich auch bei vielen, vielen anderen Aktien und auch auf Indexebene meines Erachtens auch auszahlen. Davon bin ich nach wie vor absolut überzeugt. Also wenn man sich den Aktienmarkt anguckt, gerade erlebt für mich aus meiner Perspektive absolut nichts dazu ein, irgendwelche, zumindest keine ETFs zu kaufen, also den breiten Markt. Wenn, dann muss man schon sehr gezielt vorgehen. Ich meine, wir haben jetzt ja bei uns im Musterdepot immer mal wieder jetzt in den letzten Monaten sehr gezielte Käufe vorgenommen, die zahlenden Mitglieder haben das ja auch mitgekriegt, die auch wirklich sehr gut gelaufen sind. HelloFresh war fantastisch, Traton ist gut gelaufen. Jetzt Hyundai, seit wir das auch Anfang April hier in einer Podcast-Folge verarbeitet haben, Aktie fast 20% im Plus. Und noch einige andere Titel auch, da waren natürlich auch Sachen dabei, die nicht gut gelaufen sind oder gut gelaufen sind und dann aber wieder ausgestoppt wurden. Auch Einstein zum Beispiel wie Aixtron. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir eigentlich so eine Art Stockpicker-Market haben, also dass wir schon hier und da sicherlich sehr günstig bewertete Unternehmen haben, die auch auf zum jetzigen Zeitpunkt auf dem aktuellen Niveau in Kauf sind. Aber der breite Markt ist total verzerrt. Also, und das hat sich diese Woche oder auch in den letzten Wochen oder in den Monaten weiter gezeigt, dass der Markt, der breite Markt von nur ganz wenigen großen Unternehmen getragen wird und dass die Breite des Marktes so schlecht ist wie Anfang der 90er Jahre zuletzt. Das heißt also
dass die bekannten Indizes werden von wenigen großkapitalisierten Titeln getragen. Ja.
Vor allem der S&P, letztendlich der gesamte Jahresgewinn des S&Ps basiert eigentlich auf den Gewinn von 5 Unternehmen nur, von 500 insgesamt im Index. Und
kriegen wir die zusammen? Nvidia?
Apple, Microsoft,
Alphabet
und Meta. Ich weiß gar nicht, ob Alphabet überhaupt dabei ist. Meta,
Meta hat super Tesla performt, ja. 80%
oder Tesla hat auch noch deutlich besser performt als Alphabet.
Stimmt.
Ja, dann machen wir von hier, daher diese 5 sind es dann ungefähr. Und dann noch weitere 5 und dann hat man letztendlich alles in Sachen Gewinn, prozentualer Gewinn im S&P dann auch schon zusammen. Also von daher, das sieht eigentlich nicht sonderlich gut aus und diese genannten Titel, die sind zwar sehr, sehr gut gelaufen, aber sie sind eben auch sehr, sehr sportlich bewertet und die Zahlen lagen zwar über den Erwartungen, die reported wurden. Generell bei vielen Unternehmen lagen die Zahlen über den Erwartungen und in den Headlines konnte man dann lesen, ja, die Unternehmen haben wieder ihre Erwartungen übertroffen und so weiter und so fort. Aber das lag vor allen Dingen daran, dass die Erwartungen im Vorfeld halt sehr, sehr stark reduziert wurden, so stark wie seit Jahren nicht mehr. Und es war also sehr leicht, diese sehr niedrig gesteckten Erwartungen dann zu übertreffen. Wenn man aber mal vergleicht im Vorjahr zum Beispiel, dann haben viele Unternehmen kaum noch Gewinn- oder Umsatzwachstum. Viele haben sogar deutlich weniger Gewinn oder Umsatz erzielt als noch im Vorjahr. Das heißt also, wir sind schon am Beginn eigentlich dieser Gewinnrezession, also der Gewinnrückgänge. Und das sollte sich meines Erachtens dann auch in den nächsten Quartalen weiter fortsetzen. Und dementsprechend, wenn man jetzt eben auf steigende Kurse setzt, wettet man eigentlich darauf, dass es in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen eigentlich zu einer Ausweitung der Gewinne, zu einem Wachstum der Gewinne führt, auf breiter Front. Und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, woher das kommen soll.
Ja, da würde ich mich anschließen. Allerdings ist das ja auch nicht erst seit dieser Woche, muss man sagen, dass wir das so in der Form wiederbeten, das hinzugeben. Da haben wir ja auch letztlich Geld liegen lassen, dass man hätte auf der Long-Seite machen können. Ich sehe das auch so, dass auf der Oberseite, wenn jetzt irgendwie noch ein paar Prozentpunkte Luft sind, die Charts, also zum Beispiel der DAX, der Dow Jones, der S&P, die sehen schon nach All-Time-Highs aus.
Neue All-Time-Highs.
Ja. Also.
Also gut, beim DAX kann ich nachvollziehen. Der DAX ist ja ungefähr wie 1% unter dem All-Time-High. Aber bei den amerikanischen Indizes sieht das absolut überhaupt nicht für mich aus nach Allzeithoch. Wo soll das herkommen?
Also du hast ja eigentlich, jetzt hatten wir die wahrscheinlich letzte Zinsanhebung fürs Erste. Und ja, es gibt so eine Statistik, die ich diese Woche gesehen habe, dass der S&P im Durchschnitt in den folgenden 90 Tagen nach der letzten Zinsanhebung der Fed im Durchschnitt in den darauf folgenden 90 Tagen gut 6% zugelegt hat. Der Russell 2000 hat im Schnitt ungefähr 5% oder knapp 5% zugelegt in den darauffolgenden 90 Tagen. Und es wird jetzt niemanden überraschen, der Nasdaq hat um fast 12% zugelegt im Schnitt nach der letzten Fed-Zinsanhebung in den darauffolgenden 90 Tagen. Die Charts sehen ja auch aktuell kurz- und mittelfristig ziemlich bullisch aus. Das ist wiederum, diese Statistik, die ich hier genannt habe, ist wiederum nur eine von vielen. Es wird viele andere Statistiken geben, die dann wieder andere Argumente überlegen, aber es geht ja auch darum, Lasse hat, finde ich, ein sehr von der fundamentalen Seite ein sehr schlüssiges Bild gezeigt, auch indem er gerade aufgezeigt hat, dass das eben sehr verzerrt ist und warum dieser Begriff Stockpicker-Markt zutreffend ist. Was definitiv so ist aktuell. Aber wir möchten ja hier irgendwie mehrere Perspektiven betrachten und es ist tatsächlich so, kurz- und mittelfristig sehen die Charts einfach bullisch aus. Wir hatten ja auch in den Folgen zuvor mal genannt, dass wenn man sich die Indizes als equal, also gleichgewichtete, zusammengestellte Indizes anschaut, eben dass dann die genannten beispielsweise 5 übergewichteten Aktien aufgrund der höheren Börsenkapitalisierung eben übergewichtet aktuell, wenn die eben genauso viel wert wären wie bei der Genossenschaft in einem Index, wenn jede Aktie in einem Nasdaq 100 eben dieselbe Gewichtung hätte, dann sähe das anders aus. Aber dadurch, dass die meisten ETF, die meisten Derivate und so weiter die Aufmerksamkeit auf diesen gewichteten Indizes sind und Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones und so weiter so sind, dann sehen wir halt diese aktuell klar bullischen Chartbilder und da fand ich diese Statistik eben interessant und ja, das würde eben für steigende Kurse sprechen. Klar ist aber auch, 5-6% jetzt bei diesen zum Beispiel beim S&P und beim Russell 2000 oder Russell 3000 sehr breite Indizes reißen jetzt mich zumindest nicht vom Hocker. Ich finde gerade vor dem Hintergrund, ja, dass das Chance-Risiko-Verhältnis nicht gut genug ist. Deswegen bin ich da auf der Long-Seite, würde ich auf diesen Niveaus nicht neu zuschlagen in der Breite. Und ja, beim Nasdaq, ich bin da vielleicht bin ich einfach zu fantasielos. Wahrscheinlich bin ich auch zu fantasielos. Deswegen habe ich auch in der Vergangenheit oft bei Tech-Werten zu früh verkauft oder war auch sehr häufig gar nicht dabei, wie jetzt auch zuletzt eigentlich fast gar nicht dabei in Tech-Sachen, außer vielleicht bei einer Microsoft, die ich irgendwie nie verkaufe. Aber ja, bei dem Nasdaq 100 fehlt mir trotz dieser Statistik, dass der im Schnitt um 12% zugelegt hat nach der letzten Zinsanhebung in den nächsten 90 Tagen, die Fantasie für die nächsten 12%. Aber wer weiß, ich wollte das zumindest mal gesagt haben und es könnte durchaus so kommen und dann würde dieser Statistik eben Rechnung getragen werden.
Ja, absolut, das ist auch richtig, dass du gut diesen breiten Blick drauf hast. Und ja, ich glaube, also ich finde dieses Zitat von Keynes, der Markt kann länger irrational sein als du selbst liquide, das ist ein Zitat, was so gut wie fast nichts anderes gerade auf dem aktuellen Markt passt. Weil, ich meine, klar, viele, viele Leute, gerade institutionellen Investoren, gehen von der Rezession aus. Wir werden sie höchstwahrscheinlich auch bekommen. Viele, viele Indizes, viele, viele Indikatoren, auf Frühindikatoren deuten auf eine Rezession hin. Letztendlich, also das gerade zum Beispiel der LEI, Leading Economic Indicator, das ist letztendlich so der Sammelindikator für ganz viele verschiedene Frühindikatoren, ist auch gerade auf dem niedrigsten Stand seit März 2020 gesunken. Der sehr, sehr treffsichere Rezession auf diesem Stand, wo er jetzt ist, war in der Vergangenheit immer eine Rezession, wenige Monate später. Es gibt noch viele, viele andere Indikatoren, die wir auch in den letzten Folgen nochmal wieder angesprochen haben, die auf selbe ins selbe Horn blasen und darauf hindeuten, dass wir auf jeden Fall im Laufe der nächsten Monate, wann genau, weiß man nicht, aber auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres wird wahrscheinlich in eine Rezession fallen werden. Und zurzeit sieht es einfach so aus, dass oberflächlich noch vieles in Ordnung ist und unter der Haube aber wirklich viel wegbricht. Das ist eben, das deutet sich in dieser Marktbreite, in der fehlenden Marktbreite an, dass eben bei vielen, vielen Unternehmen es schon eigentlich deutlich bergab geht und dass der Markt und auch die Wirtschaft insgesamt nur noch von den großen Unternehmen über Wasser gehalten wird, die auch eine große Marktkapitalisierung haben. Und die Schwäche deutet sich eigentlich wirklich nur bei genauem Hinsehen an. Einerseits durch die Marktbreite, die wir jetzt ja schon auch besprochen haben, auch diese Equal Weight Indizes, die sind deutlich unter dem Februar-Hochs. Also wenn man den S&P Equal Weight, also gleichgewichtet sich anguckt, ist er deutlich unter dem Hoch von Februar, während der S&P insgesamt sich nochmal ein neues Hoch ausgebaut hat. Beim Nasdaq ist es genau das Gleiche. Am Optionsmarkt, der ist eigentlich komplett nicht mehr funktional, in Anführungsstrichen. Das sieht man einerseits am VIX, dass das Volatilitätsbarometer ja auf absoluten Rekord Niedrigswerten ist in einem Bärenmarkt bei 16, 17, teilweise unter 16 Schlusskurs. Das hat man ganz, ganz selten oder beziehungsweise eigentlich noch nie gehabt. Und der VIX bildet ja das Put-Call-Verhältnis, grob gesagt, bei 30-tägigen Optionen an, ja. Und das heißt also, auf 30-Tage-Sicht sind extrem wenig Leute short positioniert, sondern extrem viele Leute long. Und auch die Kosten für Call-Optionsscheine, also auf steigende Kurse, sind teilweise 30-40% teurer als Put-Optionsscheine. Und normalerweise ist es genau umgekehrt. Also normalerweise in einem normalen Marktumfeld, vor allem in einem Bullenmarkt, sind Call-Optionsscheine deutlich günstiger als Put-Optionsscheine. Also eine Absicherung für fallende Kurse ist immer teurer als umgekehrt auf steigende Kurse zu setzen. Jetzt haben wir es komplett umgekehrt und zwar nicht nur ein bisschen, sondern extrem. Also so teuer wie jetzt sind Call-Optionsscheine eigentlich noch nie gewesen. Das heißt also jetzt auf steigende Kurse mit Derivaten zu setzen ist meines Erachtens vollkommen sinnlos. Also da kann man wirklich, die einzigen, die davon profitieren, sind halt die Emittenten dieser Derivate. Die werden natürlich richtig viel Geld damit verdienen. Aber selbst wenn die Kurse nochmal ein bisschen steigen sollten, um 5-7% auf Indexebene, wird man mit Call-Optionsscheinen einfach kein Geld mehr verdienen, weil die Kosten oder die Herausgebungsmechanismen einfach so schlecht sind. Und dementsprechend, ist ja auch kein Geheimnis, habe ich ja auch schon öfter gesagt. Ich bin zwar jetzt nicht massiv short, aber ich bin auf jeden Fall hier und da, habe ich ja Put-Optionen laufen, auch schon längere Zeit, auch deswegen, weil sie einfach zurzeit günstiger sind und weil ich einfach das Potenzial auf der Abwärtsseite nach wie vor sehe.
Ja, ich lasse auch die Finger von großartigen neuen Engagements. Kann sich, denke ich, freuen innerhalb der nächsten 6-9 Monate. Viele tolle Aktien beziehungsweise viele tolle Unternehmen eben bei der Bewertung niedriger einkaufen zu können. Also das wird, denke ich, so passieren. Was ich auch in dieser Statistik noch gesehen hatte, weil wir immer mal wieder auch Gold und Silber thematisiert hatten, die ja auch irgendwie spannend sind. Gold hat sich ja auch trotz der sehr stark gestiegenen Zinsen irgendwie gut gehalten. Auch obwohl der Dollar ja zwischenzeitlich richtig stark wurde, irgendwie interessant. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Gold so ein klassischer Rezessions- und Inflationsschutz ist, zumindest historisch gesehen. Und da merkt man auch wieder, wie unterschiedlich die Signale irgendwie gerade so sind seit einigen Monaten. Deswegen auch viele Profis irgendwie sagen, dass sie das für ja das schwerste Marktumfeld ihrer Karriere empfinden. Und deswegen Gold konnte dann möglicherweise unter anderem davon profitieren, dass eben die Angst vor Inflation oder dass die Inflation ja tatsächlich historisch gesehen relativ hohe Wachstumsraten aufwies und immer noch aufweist. Und andererseits, dass eben die Angst vor einer Rezession eben groß ist und das Gold dann irgendwie so eine klassische sichere Hafenfunktion da eben hat. Und die andere Komponente war bestimmt auch, dass man gesehen hat, dass insbesondere die chinesische Notenbank, aber auch russische Zentralbank massiv auf der Käuferseite gesehen wurde, was physisches Gold anging. Und diese eine Statistik, die sich mit den 90 Tagen nach der letzten Zinsanhebung der Fed beschäftigt, hat natürlich auch auf diese beiden bekannten Edelmetalle geschaut, wo vor allem Silber auch eine sehr stark industrielle Bedeutung hat und gerade im Zug dass wir weltweit Cleantech deutlich mehr ausbauen werden, wird die Nachfrage nach physischem Silber meines Erachtens da nochmal sehr, sehr stark steigen. Grundsätzlich bin ich total bullish für Silber. Wichtig, rein chartmäßig ist einfach wichtig, das Niveau 30 bis 32 zu überschreiten, um mal dann auf die $40 überhaupt anpeilen zu können, um dann das jetzt aktuell noch sehr weit entfernte All-Time-High zu erreichen. Wir haben ja damals eine Folge gemacht mit den Handbrüdern. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, aber große Silberspekulationsblase hatten wir mal.
Silber Squeeze. Frühjahr, Februar oder Januar 2021 muss es gewesen sein.
Ja, aber jetzt will ich euch nicht auf die Folter spannen. Wie haben sich die Metalle entwickelt? Gold hat sich leicht negativ entwickelt in den nächsten 90 Tagen, so minus 1,2% und Silber aber plus 2,8%. Also in der Statistik tatsächlich komplett gegenläufig.
Ich finde es ja zur Zeit, also bei Gold sieht es ja jetzt aus, also da ging es gerade wieder bis an das markante Hoch von $2,078 und auch da wurde es jetzt wieder richtig stark abverkauft, Gold. Jetzt aktuell noch etwas über $2,000, aber da könnt ihr mir gut vorstellen, dass es da erstmal jetzt nicht weitergeht, sondern auch durchaus mal eine längere Korrektur einsetzt bis 1.900 oder so und erst dann wieder im Spätsommer und Herbst der Angriff auf Allzeithoch und vielleicht auch dann wirklich mal neue Allzeithochs ausgebaut werden beim Goldpreis. Und bei Silber, gerade heute, wo wir hier aufnehmen, ich glaube minus 4,5% teilweise in der Spitze beim Silberpreis weg, ganz kurzfristig hat sich da bei $26.10 ungefähr recht markantes Doppeltop gebildet. Das ist meistens dann, wie gesagt, zwar sehr kurzfristig, aber ich denke mal auch in den nächsten Wochen könnte auch Silber ein bisschen unter Druck geraten. Und da bin ich aber auch tatsächlich bei dir, Jonas, würde ich mich schon mal bei $23.50 mal auf die Lauer legen und versuchen, da nochmal reinzugehen, um darauf zu spekulieren, im weiteren Jahresverlauf dann auf die 30 zuzusteuern, vielleicht sogar mal dann drüber zu lugen bei Silber. Also von daher, da freue ich mich jetzt auch wirklich über den Rücksetzer. Ich hoffe auch, dass der noch ein bisschen weiter ausgebaut wird, um dann da mal wieder an Bord zu gehen und die nächste Rallye mitzunehmen. Das war mir einfach zu heiß gelaufen, da wollte ich jetzt nicht mehr long gehen auf dem Niveau und aktuell sieht es ja auch so aus, als ob das eine ganz gute Entscheidung gewesen ist, dass man da nicht hinterhergelaufen ist.
Genau, und bevor wir jetzt gleich zum Zock der Woche kommen, sei nochmal erwähnt, weil wir es, glaube ich, in den letzten 3 Folgen nicht explizit erwähnt hatten, dass ja immer dann neue Tiefs in Bärenmärkten gesehen wurden, an den Aktienmärkten, wenn die Fed in die Notenbanken, die großen Notenbanken tatsächlich die Zinsen gesenkt haben. Und das steht uns noch bevor. Und da, Lasse, hast du ja auch einen Unterschied zwischen Anleihemarkt, Bondmärkten und Aktienmärkten.
Ja, das ist ein weiterer Faktor, der überhaupt nicht zusammenpasst aktuell. Der Aktienmarkt spekuliert eigentlich aggressiv darauf, dass wir eigentlich gar keine Rezession sehen werden, sondern dass die Gewinne weiter sprudeln und sogar steigen im zweiten Halbjahr. Und der Bondmarkt spekuliert darauf oder preist ein, dass wir im laufenden Jahr schon mehrere Zinssenkungen sehen werden. Und der Aktienmarkt preist das nicht ein. Und da wird sehr interessant zu sehen sein, wer dann Recht behält am Ende. Und wenn der Bondmarkt Recht behalten sollte, das heißt also, wenn es tatsächlich dieses Jahr schon Zinssenkungen gibt, dann denkt man ja auf den ersten Blick, oh Mensch, das ist super, muss ja total bullisch sein für den Aktienmarkt.
Mehr Liquidität, günstigeres Geld.
Und genau das Gegenteil dürfte eigentlich der Fall sein, denn in der Vergangenheit ist es immer so, beziehungsweise die Fed würde nur dieses Jahr die Zinsen senken. Sie sagt ja immer noch, dass sie es dieses Jahr nicht macht. Und sie würde es nur machen, wenn wir A, nur die starke Rezession sehen werden, die auch, denke ich mal, viel heftiger ausfällt, als es aktuell am Markt angenommen wird.
Was sind das für Indikatoren zum Beispiel? Arbeitsmarkt?
Wenn der Arbeitsmarkt plötzlich wirklich sprunghaft eine neue Arbeitslosigkeit produzieren würde, also die Arbeitslosigkeit deutlich über 5-6% steigen würde in einem kurzen Zeitraum. Naja, und letztendlich, wenn letztendlich die Wirtschaft um mehrere Prozent plötzlich auf Quartalsbasis einbrechen würde, das wären dann solche Momente. Oder was ich eigentlich für wahrscheinlich halte, dass wir wirklich eine Finanzkrise sehen werden. Ich glaube, auch da sind wir bei weitem nicht durch. Ich glaube, diese Regionalbankenkrise, die wird noch viel, viel weiter streuen. Auch das ist jetzt irgendwie erstaunlich. Wir haben jetzt drei der vier größten Bankpleiten in den USA haben wir in den letzten 2 Monaten gesehen, ja?
Genau, First Republic war die zweitgrößte Bankenpleite in den USA überhaupt.
Ja, und davor haben wir Signature Bank und Silicon Valley Bank gesehen, das innerhalb von einem Monat. Dann gab es ja noch eine vierte Bankpleite, eine kleinere Bank. Und das, obwohl es ja schon die Notfallprogramme der Fed gibt, die dann den Banken die Anleihen zum Nominalwert abkauft und dafür Liquidität reinschaufelt. Das heißt also, das Problem, was es da vor allem bei den Regionalbanken gibt, scheint durch das Programm der Fed gar nicht gelöst zu werden. Das hat First Republic ja eindrucksvoll gezeigt. Und das wird auf jeden Fall nicht die letzte Bank gewesen, an die pleite geht. Ich glaube, das ist erst der Anfang. Und das wird irgendwann, früher oder später, wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres, nehme ich mal an, eine richtige Lawine lostreten. Wenn das auch erstmal losgeht mit den ganzen Gewerbeimmobilien, Krediten, die da faul sind und irgendwann platzen. Das sind alles Dinge,
Da ist in Europa übrigens auch schlummernde
riesige
Risiken. Da ist das, aktuell lesen wir hier in Europa vor allem einerseits zu Recht, dass durch die Stresstests, die eingeführt wurden, EU-Bankenaufsichten etc., die haben auf jeden Fall schon Wirkungen gezeigt. Die europäischen Banken sind da durch ein Stück weit besser überwacht und die sind durch diese Stresstests eben besser aufgestellt als viele amerikanische Banken. Aber es gibt diesen einen Punkt, nämlich der Commercial Real Estate Loans, Gewerbeimmobilienkredite, würde man wahrscheinlich sagen, ne? Und da sind viele europäische Banken sehr, sehr verwundbar. Und das könnte es ist natürlich kein schwarzer Schwan, wäre das dann, es wäre ein grauer Schwan. Aber das ist definitiv nicht eingepreist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und ja, mal gucken. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir ein ähnliches Szenario sehen wie 2008. Das würde ich nochmal einen richtigen Absturz sehen werden. Ob das passiert, wird man dann sehen. Aber wie gesagt, viele, viele Parallelen kann man schon irgendwie erkennen. Auch letztendlich, dass zum Beispiel diese ersten Bankpleiten, ne, wir hatten ja schon drüber gesprochen im März mit Bear Stearns, sogar mehr oder weniger zum exakt gleichen Zeitpunkt wie im März 2008. Und danach ist halt auch 2008 der Markt der S&P um 16% gestiegen, also deutlich stärker noch, als es aktuell der Fall gewesen war.
Um dann zu kollabieren.
Um dann erst zu kollabieren. Auch da hat man lange Zeit das nicht wahrnehmen wollen, dass wie schlecht es eigentlich insgesamt um die Wirtschaft und vor allem in dem Fall dann um die Finanzwirtschaft bestellt ist oder war. Und Ähnliches sehen wir eigentlich heute auch. Ich glaube, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ich könnte, wie gesagt, mir sehr gut vorstellen, dass wir das dicke Ende noch sehen werden und dann mal schauen.
Ein VIX unter 17 heute ist ja wirklich, kann ja wirklich als vollkommene Ruhe vom Sturm bezeichnet werden. Das ist ja.
Das war ja unter 16 schon, das war bei 15,50 jetzt vor 2 Wochen. Anfang Mai. Also, von daher, wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl mit meiner aktuellen Positionierung. Ich habe ja schon im Februar angefangen, meine ETF-Sparpläne zu pausieren. Das Geld spare ich weiter, aber es ist einfach als Cash im Rechnungskonto. gezielt bin ich in einzelnen Long-Positionen drin und auch in einzelnen Short-Positionen, aber das ist immer jeweils mit sehr kleinem, sehr kleiner Gewichtung. Und ansonsten mache ich eigentlich gerade wirklich nichts weiter, als die Handy in den Schoß zu legen und abzuwarten und
Fahrräder zu verkaufen. Schaku, fährst du ein Fahrrad?
Ja, im Moment viel. Zur Arbeit hauptsächlich, aber man merkt große Unterschiede, wenn man sich körperlich betätigt oder es eben nicht tut und bequem bleibt.
Auf jeden Fall. Das wird Lasse freuen.
Fahrrad hat Zukunft, aber auch die Fahrradbranche merkt man. Wir merken es weniger, aber man merkt es in der Branche insgesamt. Und man merkt es letztendlich auch an den Aktien, zum Beispiel von Shimano, von Mips, von einigen anderen Herstellern oder Komponentenherstellern. Aber die Fahrradbranche ist ja durch Corona extrem gewachsen und dann hatten wir ja jahrelang Lieferschwierigkeiten, Probleme etc. Es wurde vor allen Dingen deutlich die Kapazität, die Produktionskapazität ausgeweitet. Jetzt haben wir gigantische Lagerbestände in der Branche, die oftmals kreditfinanziert sind und die da steigen die Zinsen und was wiederum die Hersteller als auch die Händler in arge Schwierigkeiten bringt, weil diese ganzen Fahrräder, auf denen sie jetzt sitzen, die werden nicht mehr verkauft oder nur noch zu großen Rabatten bei gleichzeitig stark gestiegenen Finanzierungskosten. Auch das, da wird es viele, viele Pleiten geben von Herstellern, aber auch von Händlern. Und wenn Händler pleite gehen, ist das ein kleiner Baustein wieder auch bei den Gewerbeimmobilien. Ne? Also die Innenstädte werden, glaube ich, große Leerstände haben und so weiter. Also das hängt alles miteinander zusammen. Wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Zurzeit ist ja noch alles stabil. Aber man sollte, wie gesagt, glaube ich...
Den Teufel auf Zettel haben.
Ja, also einfach recht positiv sein. Also nicht im großen Stil jetzt all-in gehen oder so. Das wird sich, glaube ich, rächen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also von daher defensiv... Und Geduld haben kann sich in diesem Marktumfeld meines Erachtens auszahlen und mal schauen, was es am Ende wird, werden wir ja sehen. Vielleicht sind wir auch einfach zu pessimistisch und es kommt alles ganz anders, das kann natürlich auch sein.
Nein, nein. Das ist ja das alte Saying, ne? Es ist diesmal ist alles anders, es wird nicht so sein. Ja, guckt euch auf jeden Fall den Chart im Jahr 2008 an, ins Jahr gerne auch ins Jahr 2009 dann rein. Interessant. Vielleicht wird es ein bisschen so laufen. Lasse, dann wird es jetzt, denke ich, Zeit für den Zock der Woche.
Liebe Spekulanten und Spekulantinnen, es ist wieder soweit. Hier kommt der Promille und Prozente Zock der Woche.
Ja, der Zock der Woche. Ich habe jetzt mittlerweile 9 Positionen im Depot. 10 dürfen wir maximal haben. Das heißt, ich werde auf jeden Fall Positionen abbauen. Höchstwahrscheinlich werde ich jetzt meinen Put-Optionsschein auf First Solar demnächst mal verkaufen. Ich würde ihn eigentlich gerne länger halten, der ist jetzt schön angelaufen im Trade, aber ich bin aktuell jetzt, glaube ich, 30% im Plus und dementsprechend werde ich das, glaube ich, mal schließen. Genauso mit Goldman Sachs, der ist ja erst seit kurzem im Depot, auch der 30% vorne, da war der Einstieg wirklich extrem gut, da hatte ich mit ihm mal Glück, gutes Händchen. Also die beiden werde ich wahrscheinlich demnächst jetzt mal versilbern und dann werde ich gleichzeitig eine Short-Position eingehen auf Gold, auf den Goldpreis. Weil ich da, wie eben schon gesagt, jetzt davon ausgehe, dass wir nach dem Test des Allzeithochs und dem doch recht kräftigen Abverkauf, der darauf gefolgt ist, auch heute ist der Goldpreis stärker, auch der schwächer, auch der Dollar legt wieder zu, der Euro schwächelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt zumindest mal bis in den Sommer hinein eine Schwächephase, eine temporäre Schwächephase im Gold sehen. Mein Ziel ist da 1.900 auf der Unterseite. Und da würde ich den Goldpreis gerne sehen. Darauf spekuliere ich, darauf zocke ich. Und wie der Schein konzipiert ist, was ich mir da ausgesucht habe, haue ich bei Discord rein. Und Jonas, das soll es von meiner Seite gewesen sein.
Ja, ich gehe auch Short.
Short ist Mord.
Short ist Mord. Ob long, ob short, das Geld ist fort. Deswegen werde ich einfach mal gewürfelt. Und nein. Also der Sixth Chart, in dem Fall kaufe ich ein Derivat, was auf fallende Kurse bei Sixt Stammaktie setzt und also wenn ihr eine Stammaktie haltet, dann seid ihr stimmberechtigt in der Hauptversammlung. Vielleicht nochmal hier ein Mini-Exkurs, wenn ihr eine Vorzugsaktie habt, dann seid ihr eben nicht stimmberechtigt, beziehungsweise
ja. Kriegt man sogar 20% auf Leihwagen.
Bei Sixt als Vorzugsaktionär? Ja,
muss man beantragen.
Oh. Danke für den.
Guck mal hier, das sind die Insider-Tipps von Chaco.
Auf jeden Fall.
Gut, dass wir dich als Gast eingeladen haben. Wenn euch das gefallen hat, dann sagt Bescheid, schreibt uns. Und dann machen wir eine extra Rubrik, Spartipps mit Dr. Venus.
Ja, dann schon mal noch ganz andere Sachen.
Und dann kriegt ihr einmal die Woche oder vielleicht auch einmal im Monat. Du hast ja nicht so viel Zeit, Chaco, aber dann machen wir einfach einmal im Monat Spartipps mit Dr. Venus und das machen wir als neue Kategorie.
Ja, man muss dazu sagen, die Promotion hat Lasse mir jetzt geschenkt, die ist noch nicht vorhanden, die ist in Arbeit, aber
wieso?
So ehrlich muss man sagen, ich bin nicht promoviert. Nein, ich bin nicht promoviert.
Achso, okay, aber hast du nicht die Doktorarbeit schon erfolgreich hinter dir?
Nee, also Promilleprozente Ehrendoktor wird auf jeden Fall jetzt hier mehr verliehen.
So, darauf Schluss gesagt. Promilleprozente Ehrendoktor. Also
für mich bist du ja sowieso schon ein Doktor, seitdem du Rettungsassistent bist.
Ja, eben.
Das sind die wahren Helden, HeldInnen des Alters.
Jahrelang als Rettungsassistent durch Deutschland gefahren, Menschenleben gerettet, also
in Nordfriesland.
Chateau, würde ich sagen. Das ist ja wieder Franzose sagt, ne?
Chateau, ja.
Chateau auf Chateau.
Buona sera, wie der Franzose sagt.
Ja, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Alles grüßt an die Möller.
Ja.
Genau.
Aber was ist denn
noch der Matthäus?
Möller war das.
Möller. Ja. Ich glaube, es war Möller.
Das war
auch an die Möller. Lebt er überhaupt noch?
Ja, klar.
Zurückgezogen.
Das heißt, lebt der überhaupt?
Ja, ich kann ja sein. Manche sterben ja.
Vor 15 Jahren noch Bundesliga gespielt.
Naja,
glaube ich.
Jahre, oder? Ein bisschen optimistisch, oder?
Andi Imsa Müller.
Das werden wir nachreichen. Da müssen wir recherchieren. Mein Laptop ist mittlerweile eh schon seit einer halben Stunde aus. Akku leer.
Zugeklappt.
Ich mache hier nur Freestyle. Aber Jonas.
Sag nichts.
Ja, Short. Tag der Woche.
Sixth, jetzt. Genau, Sixth Short. Und Zielbereich für die Aktie sehe ich in meinem Glaskugelchart bei 104,50 Euro. Alle Details bei Discord. Besucht uns da gerne. Wir freuen uns über jeden, der dort mitliest und über jeden, der dort auch schreibt, kommentiert. Lasse hat, glaube ich, diesmal nichts in die Shownotes zu packen. Grundsätzliches Danke für die Arbeit hier sonst, Lasse. Bleibt uns noch zu sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt doch bitte in allererster Linie unseren Podcast an Bekannte, Freunde, wie auch immer, Familienmitglieder weiter, wenn euch das Ganze hier gefällt. Und ihr könnt uns auch unterstützen mit einem Abo oder einmalig über promilleprozente.de. Schaut doch mal auf der Website vorbei. Und jetzt habe ich garantiert was vergessen. Ihr könnt ja auch in euren Stream Podcast-Player in eurer Wahl uns auch bewerten in der Regel. Bei Apple geht das, bei
Spotify auch.
Spotify geht's. Wir haben mittlerweile bei fast jeder Folge auch eine kleine Umfrage. Achtet da doch gerne mal drauf bei Spotify. Freuen wir uns auch, wenn ihr uns da eine kleine Rückmeldung gibt. Und ansonsten hoffen wir, dass wir alle langfristig mit unseren Aktienpositionen, vor allem ja ETF-Positionen, erfolgreich sein werden. Die Historie zeigt, dass wenn wir, da haben wir es wieder, geduldig auf der Long-Seite konstant am Ball bleiben mit Sparplänen, dass das so sein wird. Das sagt die Geschichte. Und da wir ja vorhin oder ich vorhin auch nochmal darauf hingewiesen habe, dass auch diesmal es nicht anders sein wird, denke ich auch, dass es langfristig auch nicht anders sein wird. Langfristig geht's hoch. Also wir können uns eigentlich zurücklehnen und uns auf langfristig steigende Kurse freuen. Aber ich denke, dass es kurz- bis mittelfristig in diesem Jahr noch richtig schön ungemütlich am Aktienmarkt werden wird. Aber da kommt dann auch wieder der Cost Average der Sparpläne, die die meisten hier haben, seine Kraft entfalten, um dann wieder bei niedrigeren Kursen aufzustocken.
Das sind die schönsten Zeiten.
Das sind die schönsten Zeiten.
Ganz genau. So ist es. Damit schließen wir. Macht euch ein schönes Wochenende, macht euch eine schöne Woche. Nächste Woche werden wir höchstwahrscheinlich, wenn wir es hinkriegen, eine wunderbare Themenfolge machen zum heiß diskutierten Thema Wärmepumpen mit 1A und hautnah Live-Erfahrung aus dem Hause Schier. Ihr dürft gespannt sein. Es ist wirklich, also ich bin jetzt schon gespannt.
Ohne Schako.
Ohne Schako. Schako, aber Dr. Venus wird euch demnächst wieder mit Spartipps beerben. Also werdet immer Vorzugsaktionär bei Sixt. Ihr könnt die Stammaktie short und gleichzeitig Vorzugsaktien kaufen, dann habt ihr euch auch optimal abgesichert. Gewinnt quasi immer. Und außerdem habt ihr 20% Rabatt bei Sixt Miete. Sixt ist sowieso generell langfristig ein Top-Unternehmen. Top-Automieter, Vermieter, Carsharing, wunderbar. Verzichtet aufs eigene Auto. Carsharing ist King. Und dazu natürlich Fahrradfahren. Morgens, mittags, abends immer. Das soll's gewesen sein.
Best in class, bitchy clean. Ciao!